Die Radio Wissen. Early Bird.
Eure Sendung, die über den Tellerrand rausguckt. Einmal geografisch, weil wir die ganze Zeit hier radiophon durch die Welt jetten, aber auch medial. Wir wollen hier hinter die Kulissen der Berichterstattung gucken und das machen wir gerne mal im Gespräch mit unseren Korrespondenten. Diese Woche hat sich dankenswerterweise Markus Zambale bereit erklärt, mit uns zu sprechen. Seit etwas mehr als einem halben Jahr ist er unser Mann in Moskau. Sein erster Einsatz als ARD-Korrespondent überhaupt. Und dann das. Revolution in Kiew, Krimkrise, Kämpfe dann in der Ostukraine und dann wird noch eben mal eine Passagiermaschine abgeschossen. Würde ich jetzt mal als einen sportlichen Einstand bezeichnen.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, wenn mir das vorher jemand so gesagt hätte, ich hätte es erstens nicht geglaubt und hätte mir wahrscheinlich noch deutlich mehr Gedanken gemacht, wie denn das alles innerhalb von ein paar Monaten passieren kann und wie man das dann auch journalistisch umsetzen kann. Und jetzt sah es aber so aus, dass ich am 1. Februar meinen ersten Arbeitstag hatte und 2-3 Wochen später dann in Kiew saß. Und das war dann tatsächlich die Phase, wo dann dieser Konflikt, der ja die ganze Zeit geschwelt hat, dann wirklich eskaliert ist und ich da mitten im Regierungsviertel in unserem Studio in Kiew gesessen habe, Tag für Tag und Stunde für Stunde berichtet habe und es in dem Moment den Eindruck hatte, es nimmt kein Ende und es wird immer noch schlimmer.
Also eigentlich Ansage war, du kommst nach Moskau als Korrespondent und dann zack, musstest du nach Kiew.
Genau. Ich meine, mir war natürlich klar, was das hier für ein Berichtsgebiet ist. Also wir sind in Moskau ja nicht nur für Russland und die Ukraine zuständig, sondern auch zum Beispiel für Weißrussland, für den Kaukasus, für Zentralasien. Und wenn man da mal nachguckt, wie viele von den Ländern halbwegs stabil sind oder gar eine Demokratie, dann kommt man da nicht sehr weit beim Zählen. Also, dass das ein schwieriges Berichtsgebiet ist, war mir klar. Das ist ja auch gerade eine besondere Herausforderung. Dass es auch in der Ukraine kriselt, war auch klar, zumindest zu dem Zeitpunkt, als ich dann nach Moskau gegangen oder geflogen bin, dass es so wurde, das hat wahrscheinlich niemand erwartet. Und ja, und dann nahm es ja ab Februar erstmal auch Monat für Monat kein Ende und wurde dann ja immer noch schlimmer.
Du sagst es, es wurde so. An welche Situation erinnerst du dich?
Also wenn ich an Kiew denke, dann natürlich vor allen Dingen an die Tage nach den Schüssen auf dem Maidan, als da plötzlich diese Stimmung so extrem gekippt ist und man dann über Stunden oder fast Tage auch wirklich mit allem rechnen musste, dass das Ganze noch weiter eskaliert, dass es vielleicht einen Militäreinsatz gibt. Es waren sehr undurchsichtige, sehr turbulente Tage und vor allen Dingen diese Momente, wo ich dann eben auch von den ARD-Fernsehkollegen zum Beispiel gehört habe, dass auf deren Hotel gezielt auch geschossen wurde, auf Zimmer, in denen auch Kollegen von mir waren. Da vermischt sich dann auch diese journalistische Arbeit natürlich mit der Sorge um Kollegen und die Frage, wie geht das in dieser Stadt eigentlich weiter? Und wenn man dann diese schrecklichen Bilder sieht und wenn man dann zum Beispiel, ich habe da einen ukrainischen Kollegen, der dann auch mithilft beim Recherchieren und der mir dann, während ich Live-Gespräche gemacht habe mit vielen ARD-Sendern, dann immer wieder Zettel reingereicht hat, wo er dann aufgeschrieben hat, wie die Zahl der Toten ist auf dem Maidan. Und das sind so Momente, die vergisst man nicht, die prägen sich dann schon tief ein.
Hattest du Angst in dem Moment?
Nicht wirklich Angst, aber wir haben schon gemerkt, wir Journalistenkollegen in Kiew, dass man sehr genau sich überlegen muss, zu welchem Zeitpunkt man sich wohin begibt. Ich habe dann Verstärkung bekommen von meinem Kollegen hier aus Moskau, der dann auch angereist ist, der auch in diesem Hotel untergebracht sein sollte, wo dann auch geschossen wurde. Der ist dann eben in das Hotel gekommen. Da war unten die Lobby eine Mischung aus Lazarett und Leichenhalle. Da war ich nicht an diesem Ort direkt, aber ich habe natürlich auch viele dieser Szenen gesehen. Und das sind die Momente, wo man dann sehr genau überlegt, wann hält man sich wo auf? In welche Straße kann man jetzt gehen? Vor allen Dingen die Menschen, die dort leben in der Ukraine, die wissen natürlich am besten, wo es am sichersten ist und wo man sich besser nicht aufhalten sollte. Aber im Studio selbst habe ich mich sicher gefühlt.
Wenn man sich mal bei Facebook umschaut, auch bei uns auf der Seite, da wird von allen Seiten geschossen, verbal. Vorwürfe, ihr berichtet zu Russland freundlich, dann wieder die andere Seite, ihr berichtet zu Ukraine freundlich. Wir sprechen mit Markus Zambale, unserem Mann in Moskau, eigentlich Moskau. Vor einem halben Jahr hat er seinen Job angetreten und musste dann sofort ins Krisengebiet. Nach 2 Wochen schon war er in Kiew auf dem Maidan. Krasser Einstand. Vor allem bei kaum einem anderen Thema sind ja die Fronten so heikel ineinander verstrickt wie beim Russland-Ukraine-Konflikt. Von vielen Seiten gibt's Kritik. Die Medien würden pro-russisch oder pro-ukrainisch berichten, immerhin von beiden Seiten. Ich habe ihn gefragt, wie er damit umgeht.
Also ich habe natürlich von Anfang an gewusst, dass das ein Konflikt ist, der ja dann auch zu einem Krieg wurde, wo alle Beteiligten versuchen, ihre Sicht nicht nur darzustellen, sondern dann eben auch ganz gezielt Informationen und auch falsche Informationen zu verbreiten. Und das im Hinterkopf muss man eigentlich bei jedem Bericht, bei jedem Live-Gespräch haben, dass alles, was man bekommt, immer gegengeprüft werden muss. Und ich habe von Anfang an versucht und bin damit auch ganz gut gefahren, eben möglichst viele Seiten zu hören, das Ganze dann zusammenzusetzen und dann auch ganz klar zu benennen, was sind Indizien, was ist belegt, wo gibt es Fotos, die, ich sag mal, fast 100% sicher so entstanden sind, was sind Fotos, wo es große Zweifel gibt, dass die echt sein könnten, genauso wenn es um Mitschnitte, um Videos, um Berichte geht, dass man ganz klar einordnet, was spricht jetzt wofür und dass man sich nie nur auf eine Seite verlässt. Das ist, so wie in jedem Krieg, total schwierig und es gibt auch Momente, wo man auch relativ deutlich sagen muss, wir wissen nicht, wer geschossen hat. Wir wissen, dass da geschossen wurde, zum Beispiel auf dem Maidan. Wir wissen, wie viele Menschen dort getötet wurden. Es gibt Hinweise von der einen Seite, dass es Scharfschützen waren, die im Auftrag der Regierung gehandelt hätten. Es gibt Hinweise von der anderen Seite, das Ganze könne eine Provokation sein. Und ab und zu muss man auch mal sagen, dass das mit letzter Klärung auch gar nicht zu sagen ist.
Wie kann ich mir das vorstellen, wenn du einerseits irgendwo sitzt und die Leute werfen mit Granaten um sich und liefern sich Straßenschlachten, auf der anderen Seite rufen die Radiosender bei dir an und wollen Berichte, so im 5-Minuten-Takt?
Ja, das ist in den heißen Phasen schon ganz schön viel gleichzeitig. Wir haben ja zum Glück sehr viele Kollegen, die uns da unterstützen, zum Beispiel auch in Deutschland, die dann auch so Anfragen nach Beiträgen und nach Live-Gesprächen zum Beispiel erstmal entgegennehmen und koordinieren und uns dann quasi nur noch eine Liste schicken, wo wir dann sehen, wann wir mit wem sprechen und welcher Beitrag zu machen ist. Anders wäre das oft gar nicht zu leisten, denn irgendwann müssen wir auch noch Zeit haben, um wirklich rauszugehen, zu recherchieren, mit Leuten zu sprechen, die Beiträge zu produzieren. Aber so in den heißen Phasen in Kiew oder auf der Krim oder auch in Donetsk, da sind die Tage schon sehr, sehr lang und die Nächte sehr, sehr kurz.
Wenn man da so im 5-Minuten-Takt Reporterberichte absetzt mit Toten und Verletzten und wie es weitergeht, was macht das mit einem?
Also erstmal ist das eine Menge Arbeit und ich glaube, wie bei jedem, der in einer schwierigen Region da beruflich ist, hilft das natürlich auch, dass man das Ganze eben durch so eine Profibrille erstmal betrachtet. Ich glaube, jeder Arzt hat das auf seine Weise, jeder Journalist tut das auch auf seine Weise und man tut das nicht und man kann das auch nicht, dass man natürlich ständig alles direkt an sich ranlässt. Das ist ja auch ein gewisser Schutz, dass man als Journalist ja doch auch so professionelle Wege hat, wie man an so ein Thema rangeht. Aber es ist auch wichtig, dann abends nach getaner Arbeit, wenn das dann in der Lage überhaupt geht oder zumindest dann am Ende der Woche oder wenn ich dann zurück war aus der Ukraine, dass man dann auch mit vielen Leuten einfach nochmal drüber redet, was man da erlebt hat und was einen vielleicht noch länger beschäftigt hat. Ich glaube, zumindest für mich habe ich das gemerkt, ist das ein guter Weg, damit umzugehen, dass man einfach drüber spricht und dann versucht zu benennen, wo kann man was tun, wo kann man nichts tun, wo ist man auch einfach eben dann der Berichterstatter und nicht Teil des Ganzen. Weil das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass man immer noch diese journalistische Distanz hat. Einmal, weil man das als Journalist eh muss, aber auch, um sich persönlich zu schützen.
Proteste gegen Wladimir Putin, das liest man gern in deutschen Zeitungen, das hört man gerne im Radio. Manchmal könnte man den Eindruck gewinnen, in Russland gibt es eine breite Front gegen den Präsidenten. Ich habe eine Freundin aus St. Petersburg, die war letztens zu Besuch bei mir und das ist schon krass. Sobald jemand bei uns abends in der Kneipe mitbekommen hat, oh, die kommt aus Russland, dann sofort die Frage, bist du für oder gegen Putin? Sie war ziemlich genervt davon und hat gesagt, das ist nicht so einfach. Putin ist bei vielen auch gebildeten Mittelschichtlern sogar ganz beliebt. Und was sagt unser Korrespondent dazu? Ich hoffe, irgendwas, wenn er jetzt erreichbar ist.
Ah, ja. Ja, das ist er. Und es geht natürlich von beliebt bis, es gibt ja sogar so abgöttische Liebeserklärungen in Videoform, die dann tatsächlich auch ernst gemeint sind, die zum Beispiel letztens zu Putins Geburtstag hier aufgetaucht sind. Das sind so die extremen Formen. Und dann gibt es, glaube ich, eine ganz große breite Menge in der Bevölkerung, die einfach auch keine Alternative sieht. Und das ist zum Teil auch ein Grund, weswegen Putin eben diesen Rückhalt hat. Es gibt einfach keine kritischen Stimmen, es gibt keine Alternativen unter den Politikern, es gibt keine wirkliche Opposition, die sich hier noch Gehör verschafft. Die paar, die sich äußern, die werden kaum wahrgenommen, weil sie das eben nur in kleinen, relativ wenig gehörten Radiosendern oder Fernsehsendern oder im Netz tun. Und da lesen es die Leute dann nicht unbedingt. Also es ist eigentlich kaum vorstellbar, dass jemand anders als Putin dieses Land führt für, ich sag mal, 80-90% der Menschen in Russland im Moment. Das ist immer wieder auch schwierig vorzustellen, wenn man aus einem Land kommt, das eben aus guten Gründen davon überzeugt ist, dass Alternativen, eine Opposition, eine lebhafte Diskussion über den richtigen Weg einfach so wichtig ist, um ein Land nach vorn zu bringen.
Also ist das tatsächlich so eine westliche Sicht, dass wir irgendwie ein bisschen hoffen oder so Bericht erstatten, dass es heißt, okay, es gibt Proteste gegen Putin, aber vielleicht so, es gibt eine breite Mehrheit, die tatsächlich ihn mag.
Ja, die gibt es. Und wie gesagt, ob die ihn so richtig mag, das ist oft so ein fehlendes Gefühl, dass es eine Alternative geben könnte. Und ich glaube nicht, dass das, also ich jedenfalls halte das nicht nur für westliche Werte, so wird das ja auch in Russland oft genannt, dass Demokratie, Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, dass das aufs Ganze gesehen gut ist für die Menschen in einem Staat. Das sind ja nun auch Grundrechte und Menschenrechte, die insgesamt eine Übereinkunft sind. Aber das wird hier in Russland oft nicht so gesehen. Und deswegen ist auch im Moment die Proteststimmung nicht besonders groß, eigentlich gar nicht vorhanden. Das hat zum Teil mit Einschüchterung zu tun, weil die Leute genau sehen, was mit ihnen passiert, wenn sie jetzt in größerer Zahl demonstrieren. Aber es hat auch damit zu tun, dass man eben gar nicht so richtig weiß, was sollte denn stattdessen kommen oder wer sollte stattdessen kommen.
Am häufigsten bist du jetzt wahrscheinlich dann doch tatsächlich nach Kiew gereist, oder? Steht dann noch irgendwas auf dem Programm an aufregender Reise? Berichtsgebiet
ist ja riesig. Genau, das Berichtsgebiet ist riesig. Es war tatsächlich jetzt meistens die Ukraine, weil eben der Konflikt da so alles überlagert hat. Ich habe jetzt noch keine konkreten Pläne. Wir gucken natürlich auch schon so ein bisschen ins kommende Jahr. Da könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, mal zu schauen, was ein Jahr nach den Olympischen Winterspielen von Sochi mit dieser Region passiert ist. Das war ja ein Projekt, in das Dutzende Milliarden geflossen sind. Und da wollte man gerade eben die Schwarzmeerküste rund um Sochi auch fördern. Nicht nur eben zu den Olympischen Spielen, sondern auch langanhaltend als Touristenzentrum, aber auch als Kongress und Ort für Wirtschaftstreffen. Und ich habe, was ich so höre aus der Region, den Eindruck, dass da ganz vieles eben nicht geklappt ist und stecken geblieben ist und das eine Veranstaltung war, die in ein paar Wochen eben die Welt beschäftigt hat und dann ist das Ganze vergessen worden. Da würde ich gerne mal selber auch schauen, was ist daraus geworden und gibt es da Sachen, die funktioniert haben oder ist das Ganze, wie Kritiker sagen, doch wirklich nur eine gigantische Geldverschwendung gewesen auf Kosten von Umwelt und vielen Leuten, die da leben.
Jetzt ist ja erstmal Wochenende. Hast du eins?
Ja, ich habe eins. Wir organisieren das ja hier auch je nach Wochenende, dass je nachdem, wer Bereitschaft hat, wer dann auch direkt arbeitet. Ich habe jetzt, so wie es im Moment aussieht, dann heute und morgen frei. Und in Russland ist es sogar so, dass dann Montag und Dienstag auch noch Feiertage sind.
Oha, wie schön.
Am Dienstag ist der Tag der Einheit. Ein bisschen komplizierte, ganz historische Geschichte. Jedenfalls feiert hier Russland quasi den Tag der Einheit, auch mit einigen sehr unschönen Momenten, weil da ein nationaler Marsch geplant ist, wie jedes Jahr, der dann schon sehr nationalistisch ist. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, dass jetzt tatsächlich die Russen insgesamt das Gefühl haben, dass jetzt so ein langes Wochenende bevorsteht. Für mich heißt es zwar Montag, Dienstag dann wieder arbeiten.
Das bedeutet für dich Arbeit, ja.
Genau. Der Marsch. Aber jetzt das Wochenende ist erstmal frei.
Erstmal ein schönes wünsche ich, bevor der dicke Klopper kommt. Markus Zambale, ARD-Hörfunkkorrespondent. Danke und Grüße nach Moskau.
Die Radio Wissen. Early Bird.